cannot be serious.
So, einen lieben Gruß an Dittlanger und an die Ausrichter des Dubletten-Podcasts. Ein Gruß aus Wimbledon, wo ich seit einiger Zeit lebe. Der Tom hat erzählt von einer Partie, die wir mal gespielt haben vor wahrscheinlich 40 Jahren oder so, die wohl ziemlich glatt für mich ausging. Ich habe da persönlich gar keine gute Erinnerung dran, aber ich kann mich an ein unglaubliches Match erinnern. Die Hamburger Meisterschaften, als wir beide 18 waren und du eigentlich der Favorit und überlegen, aber, und da war natürlich ein großer Fehler, am Anfang des dritten Satzes hast du mir ein Griffband gegeben, weil Mainz seinen Dienst getan hatte und das habe ich mir dann auf meinen Schläger raufgetan und das war so ein unglaubliches Griffband, so total fluffy und dann bin ich mit diesem Griffband Hamburger Meister geworden gegen dich, was natürlich in meiner Erinnerung geblieben ist. Und von dann an ging es, glaube ich, für dich nur noch steil nach oben. Das ist meine kleine Anekdote aus Wimbledon. Alles Gute und haltet die Erinnerung wach.
Das war der andere Tom. Mein Name Tom Heinkel. Das war Tom Jönk vom Rissener SV, ehemaliger Vereinskamerad von mir und von Alexander von Hugo, unserem Gast von heute. Beim Club an der Alster. Mir gegenüber sitzt Lars Kreinhagen, der George Clooney des Tennis-Podcasts, bevor du dich gleich wieder schlecht selber vorstellst.
Ja.
Wir haben heute Alexander von Hugo zu Gast und wir werden ganz, ganz viele Highlights hören. Wir werden von Ganzkörperkämpfen reden. Wir werden über Menschen reden, die unter einer Tennistribüne gelebt haben und hier vielleicht im Raum sitzen. Wir sprechen mit einem ehemaligen Bundesligaspieler, aktuellen Arzt, ehemaligen Alsteraner, spielte Bundesliga für den Rot-Weiß-Hagen. Ein absolut sympathischer Kerl, das merkt man eben auch an dieser Sprachnachricht, der seinem Gegner im Finale der Hamburger Meisterschaft ein Griffband schenkt. Mehrfacher Hamburger Meister, Westfalenmeister, Norddeutscher Meister, Sieger von 8 Preisgeldturnieren. Unser heutiger Gast, Alexander von Hugo. Herzlich willkommen.
Hallo, ja, herzlich willkommen.
Kommt man dazu, seinem Gegner im Finale bei den Meisterschaften ein Griffband zu überreichen?
Hast du Winning Ugly nicht gelesen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht gelesen und das mit dem Griffband hatte ich auch nicht mehr auf dem Zettel. Aber jetzt, wo Toffi das erwähnt hat, so ganz dunkel kommt mir das wieder.
Aber klingt so, als ob du es bereust heute.
Nein. Aber das, also diese Niederlage bei den Hamburger Meisterschaften zählt tatsächlich zu einer der bittersten Niederlagen meines Lebens. Ich glaube, meine Mutter hat mir irgendwann mal erzählt, dass sie mich nie mehr so niedergeschlagen erlebt hat. Das war meine letzten Hamburger Meisterschaften und ich wollte unbedingt Hamburger Meister werden.
Letzten meint, das war U18.
Das war sozusagen. U18,
ja. Ja, okay. Letzte Jugendmeisterschaft.
Genau, Toffi hatte im Halbfinale gegen Rense gewonnen. Auch sehr überraschend.
Also Tom Jönk gegen Jörn Rensenbrink.
Genau. Und ich war mir eigentlich sicher, dass ich das Finale gewinne und ich habe es 4-6 im dritten verloren.
Aber du hast es ja nur verloren, weil du ihm fluffiges Griffband.
Ja, aber vielleicht kannst du mir die Nummer geben von Toffi, weil ja, fluffig würde ich gerne nochmal einsteigen,
also, ins Griffbandgeschäft. Bei der Gelegenheit muss ich sagen, Tom Jönk, Toffi, überragender Typ.
Ja,
absolut. Überragender Typ. Lebt heute in England.
Offensichtlich in Wimbledon. Vielleicht nicht unter einem Platz, da wo du ja lange gelebt hast, am Hamburger Roten Baum. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, wie man unter einem Tennisplatz leben kann. Toffi wohnt auf jeden Fall in Wimbledon, was ja auch nicht so schlecht ist. Und Tom hat sich überlegt, dass du die Wahl hast, wie du in diesen Podcast so geschmeidig wie möglich einsteigen kannst. Es gibt so eine Art Weichenstellung.
Genau.
Vielleicht auch für den weiteren Verlauf des Podcasts. Charakteristisch. Du kannst dich entscheiden, ob du den Tom oder den Lars Einstieg wählen möchtest.
Also Winning Ugly macht mir nichts aus.
Das okay, gut, dann frage ich mal direkt nach der Matchbilanz gegen Lars.
Das geht ja gut los.
Das hier. Ist hässlich.
Ja, das ist ein hässlicher Einstieg.
Du hattest ja die Wahl.
Ja. Aber macht mir nichts aus.
Ich habe ja in der Vorbereitung erst lernen dürfen, dass ihr mal gegeneinander gespielt habt beim Club an Alster in der Halle bei einem Punktspiel. Und ich glaube, jeder kann sich denken, wie dieses Match ausgegangen ist.
Tja, habe ich verloren. Ich bin mir relativ sicher, dass ich den ersten 6-0 gewonnen habe und ich dachte, es wird ein ganz entspannter Nachmittag. Also ich kannte dich ja nicht, aber du kannst auf jeden Fall gut Tennis spielen. Aber das war eine ganz glatte Sache im ersten Satz und dann habe ich den zweiten 6-7 verloren und den dritten weiß ich gar nicht mehr. Ja, es gab schon Match Tiebreak.
Ne? Ja, ich glaube, wir haben Match Tiebreak gespielt, den gab es schon.
Ja.
Das war mein bestes Jahr eigentlich gegen Alster, weil ich im Winter gegen dich gespielt habe, im Sommer gegen Georg Blumauer. Der wiederum, muss man sagen, auch Schuhe anhatte, die er 2 Jahre lang nicht anhatte. Der hat, glaube ich, auch 2 Jahre lang gar kein Tennis gespielt. Das war eine echte Sensation dieses Jahr gegen euch. Ja, so ist es halt manchmal, ne? Das
ich
halt
würde Tennis. Sagen, aber Tom, wenn du jetzt schon mit so einer Frage anfängst, dann kann ich dich auch nochmal an unser Herrn 40-Punktspiel Altener Bahnfeld gegen HTRC erinnern.
Da war ich, glaube ich, nicht dabei.
Ja. Können wir gerne später nochmal drüber sprechen.
Auch ein blindes Huhn finden wir
ja,
Korn.
Ja, ja.
Und das, aber den Satz streichen wir.
Das ist, und ich bin ja bekannt für meine Übergänge oder wie Tom neuerdings zu sagen pflegt, Transitions, blindes Huhn und so, was ich ja auch in der Vorbereitung dieses Podcasts erst gelernt habe, dass du ja praktisch 10 Jahre als Sehbehinderter ohne Sehhilfe gespielt hast, was meinen Sieg gegen dich nochmal auf eine ganz andere Ebene bringt, muss man sagen. Also,
das musst du bitte erläutern, Lange. Ja,
da, wie ist das möglich?
Also im Medizinstudium habe ich ein Physiologiepraktikum gemacht und dann nimmt man ja irgendwie jedes Organ durch und dann bin ich beim Sehtest krachend durchgefallen. Der Seminarleiter, der hat mich ausgelacht, als ich da die Ringe irgendwie erklären sollte, wo da die Öffnung ist. Und dann habe ich mir halt eine Brille besorgt, konnte aber nicht mit Brille Tennis spielen und dann habe ich mir harte Kontaktlinsen besorgt bis Anfang 30. Und dann wurden mir die irgendwann zu nervig, weil die musst du ja jeden Tag tragen. Das wollte ich dann nicht mehr. Im Krankenhaus noch 24-Stunden-Dienste, dann irgendwann juckt das ja in den Augen. Und dann habe ich aber nie weiche Kontaktlinsen, also Tageslinsen gefunden, die meine Hornhautverkrümmung ausgleichen. Und dann habe ich immer ohne Brille und ohne Linsen gespielt. Also ich habe meinen Gegner kaum erkannt. Ich konnte auch keinen Ball anzweifeln, weil ich die Linien nicht gesehen habe. Aber ich habe den Ball getroffen. Und mit Brille habe ich den Ball eben nicht getroffen. Und dann irgendwann bei Optiker Bode im Schenefeld-Center, das muss ich jetzt einmal kurz erwähnen,
ja, bitte.
Da hat sich dann eine Mitarbeiterin sehr, sehr reingehängt und bin da, weiß ich, 10 oder 20 Mal hingelatscht und habe dann Kontaktlinsen ausprobiert. Und dann habe ich Tageslinsen gefunden, die mich wieder scharf haben sehen lassen beim Tennis.
Stimmt das, dass du damals in Schenefeld mit deinen Yamaha-Schlägern irgendwie reingegangen bist?
Okay, das Stichwort, wir beide wissen, warum wir lachen. Auch das musst du erläutern, du spielst seit 49 Jahren den gleichen Schläger.
Ja, es gibt keinen besseren.
Aber was für einen und warum?
Das ist ein Yamaha-Schläger, Kopfgröße 110 Inch und den spiele ich seit Anfang der 90er, als ich zu Alster kam. Und damals hat Yamaha viele gute Tennisschläger hergestellt und fast der ganze Club an der Alster hat Yamaha-Schläger gespielt. Ich habe das Ding in die Hand genommen und wir wurden eins. Also es war mein verlängerter Arm und seitdem habe ich diesen Schläger nie wieder aus der Hand genommen. Ich habe viele getestet, aber dann habe ich immer wieder meinen Yamaha-Schläger genommen und dann war das, ich bin wieder zu Hause.
Die werden
und,
nicht mehr produziert, logischerweise.
Für uns Nostalgiker, ja, genau. Wie viel Rahmen hast du noch unter M4 liegen?
10.
Ja,
ich wohne nicht mehr unter M4.
Naja, nein, aber irgendwo in das Rahmenlager.
Also ich habe das so gemacht, dass ich eBay leer gekauft habe. Jedes Mal, wenn Yamaha-Schläger eingestellt wird, schicken die mir eine E-Mail und alle EOS 110 habe ich aufgekauft in Deutschland. Und jetzt habe ich 10 Schläger.
Das ist stark. Das ist sensationell. Also ich kenne wirklich niemanden, der noch mit dem Schläger spielt von vor 30. Wie lange spielst du mit dem Schläger?
Seit 1990. Also seit ich zu Alster kam.
33 Jahre.
Wahnsinn.
Und weißt du, ich habe damals Pro Kennex Pro Ace gespielt.
Ich habe Browning gespielt. Die haben eigentlich Browning. Waffen hergestellt. Das kennt auch kein Mensch mehr.
Das ist eine Luxusmarke, ne?
Ja, na klar. Das war eine Luxusmarke.
In meiner Familie werde ich ein bisschen gemobbt wegen meines alten Schlägers.
Ja?
Ja, das.
Ja gut, wir werden ja alle gemobbt.
Ja.
Wir werden alle gemobbt, das haben wir gemein. Wir sind Dublette 76, du bist Jahrgang 71.
Ja.
Kann sich jeder leicht ausrechnen. In welcher Zeit 5 Jahre du groß geworden bist.
Oder?
Ja, zum einen das, aber auch, wann deine Hochzeit war, als du Bundesliga gespielt hast, wann du 18 geworden bist, das kann sich jetzt jeder ausrechnen. Also schon auch die Boris Becker-Boom-Zeit, bist du voll mit reingeschlittert. Wer war denn dein erstes Vorbild? Also hast wahrscheinlich mit 6, 7 Jahren angefangen, deine Eltern haben auch.
Ja, früher sogar schon. Ja.
Noch früher.
Meine Eltern haben mich ja mit auf den Tennisplatz immer genommen und dann habe ich, glaube ich, mit 4 oder 5 habe ich meinen ersten abgesägten Holzschläger bekommen.
Erstes Vorbild John Newcomb.
So alt bin ich auch nicht. Nee, ich glaube schon Boris Becker, ja. 85 Wimbledon, da haben wir den Nachmittag vorm Fernseher verbracht. Da durften wir auch vorm Fernseher Mittagessen und Erdbeeren essen.
Ja, ja, da ging alles.
Da ging alles. Ich war so nervös, dass ich hinterm Sessel gesessen habe im Finale und das nicht mehr angucken konnte.
Und du hast dann später natürlich auch den einen oder anderen kennengelernt. Wir haben ja bei Instagram heute eine Rangliste gepostet von 1994, die Top 100 der deutschen Rangliste. Da steht Stich an 1, Becker an 2 und so weiter und so fort. Karbacher, Göllner, Rensenbrink an 8.
Alle sind, also da sind so viele Namen drin.
Sensationell.
Nostalgiker, eine Sensation.
Alle drei. Ja. Und du standst an 55. Ja. Dann könnte man ja sagen, 55 in Deutschland. Für mich, ich werde da nicht müde zu betonen, wie unglaublich schwierig das ist.
Und jetzt teil mal den Yamaha 110 durch 2. Merkst du was?
Ja, so. Das ist es nämlich.
Ja.
Der Meister der Übergänge.
Ja, allerdings. Dein Mitbewohner oder guter Freund Helge Kapell war 51 im Ranking und du hast viele Freundschaften geschlossen, auch durch das Tennis, oder?
Ja, absolut. Also Helge habe ich ja kennengelernt, als er zu Alza kam und direkt bei mir eingezogen ist. Wir sind bis heute bestens befreundet, ja.
Ja, also das wollte ich einfach nochmal vorab hier erwähnen. Ich habe euch ja nur als Vereinskameraden oder im Trainingslager mal erlebt. Und das sind wirklich zwei gute, gute Kumpels, weil wir haben ja noch weitere Sprachnachrichten hier in meinem Handy.
Bin gespannt.
Ja, das ist ein Feuerwerk heute. Ohne Untertreibung kann man das so sagen.
Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf unsere WhatsApp-Gruppe, auf die Top 100. Das sieht ja keiner jetzt. Wir haben alle drei leuchtende Augen.
Wenn man auf die Namen guckt.
Eine 30 Jahre alte, Entschuldigung, scheiß deutsche Rangliste sehen.
Ja.
Und so, ach, der und der und der. Also ich habe gegen Patrick Gottesleben meine Brille bekommen. Der stand da irgendwie auf 94 oder so. Und der konnte schon unglaublich Tennis spielen. Bis heute, glaube ich. Könnt ihr das mal im Hörer erklären, was passiert da in uns, dass wir das so geil finden?
Das ist Erinnerung, ne?
Absolut, würde
ich sagen,
absolut.
Ist das Thema.
Also ich bin die Rangliste durchgegangen und jeden einzelnen Namen und dachte, okay, gegen den habe ich gespielt, gegen den habe ich gespielt, gegen den habe ich gewonnen. Gott, gegen wie viele habe ich eigentlich da gewonnen?
Ja.
Das ist ja unglaublich. Und wieso stand der eigentlich so hoch?
Ehrlich?
Ja.
Bei wem hast du das gedacht?
Simon Tautziel.
Ja, das sage ich jetzt nicht.
Nee, aber das, ich glaube, früher in der Jugend, dass einfach der Fokus ganz anders war, weil es so wenig andere Sachen gab, die einen abgelenkt haben, so, ne? Und dass dieses sich auch beschäftigen mit anderen Namen oder auf ein Turnier zu kommen und das erste, was du machst, du guckst aufs Tableau, weil da siehst du das auch zum ersten Mal. Du siehst es nicht vorher bei My Big Point oder whatsoever, und du kommst aufs Turnier und guckst erstmal drauf und dann denkst du, boah, ich weiß noch, wie ich das auch abgefeiert habe, wenn ich andere Partien gesehen habe. Nee, Rehmann muss zweite Runde gegen Fink spielen oder irgendwie so ein Ding. Was für eine Partie. Und
ja, absolut. Geil. Ja. Und auch die Ranglisten, wenn die rauskamen, die habe ich auswendig gelernt. Alle Ergebnisse mache ich heute noch.
Absolut.
Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss einmal hier rangehen ans Telefon. Sekunde, das ist ganz doof jetzt, aber das ist beruflich total wichtig. Moin.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend. Wer ist da dran?
Misha
Zverev. Das ist ja Wahnsinn. Misha, dass du anrufst. Ich bin hier im Tonstudio, im Tortue Hotel. Wir nehmen unseren Podcast auf. Dublette 76. Neben mir sitzt Alexander von Hugo.
Der lacht sich
Schrott gerade. Dass du anrufst.
Ich kenne die auch noch.
Nein, das gibt's ja nicht.
Ich dreh
doch. Das ist so ein Tennisspieler aus Hamburg. Ich glaube, der ist 1,55 groß. Stimmt das? Oder ist er gewachsen?
Genau. Ja, ja, ist ein Sitzriese auf jeden Fall. Das ist ja stark. Mischa, stimmt das, dass du ab und zu früher mal mit dem Langen trainiert hast?
Wir haben gegeneinander sogar gespielt.
Richtig ernstes Match? Nein.
Ja, ich glaube, das allererste Mal war das, wie heißt die Anlage noch? Ich weiß genau, wie viel es gab für den ersten Preis. Das war ein Preisgeldturnier in Hamburg. Witthöft war das, glaube ich.
Genau. Wir haben Witthöft gegeneinander gespielt und Hamburger Meisterschaften.
Das ist ja Wahnsinn.
Hamburger Meisterschaften.
Ja.
Was war zum ersten Mal, Witthöft oder Hamburger Meisterschaften?
Ich glaube, Hamburger Meisterschaften.
Drei Sätze, kann das sein?
Ja, drei Sätze. Also, du hast 6-4 am dritten gewonnen und du warst 13 und ich war über 30. Es war unfassbar. Ja. Auf den Turnieren anschließend wurde ich ein bisschen ausgelacht. Lange, du hast gegen 13-Jährigen verloren, wie kann das denn angehen? Mir war ja klar, dass du ein guter Tennisspieler wirst. Also.
Ja, hinterher kann man das natürlich auch so locker sagen.
Ist gut, ich war durchschnittlich.
Aber sag mal.
Das ist ein paar Jahre her. Also wenn ich in Hamburg bin, können wir gerne nochmal trainieren.
Oh, sehr gerne, das wäre ein Fest.
Also ich finde, das ist ein geiles Versprechen, das nehmen wir auf. Mischa, sag ganz kurz, wo bist du gerade, wo bist du?
Oh, das wollt ihr gar nicht wissen. Ich bin gerade in Monastir in Tunesien.
Ah, da wo jede Woche das Turnier stattfindet.
Ah, ja, genau, habe ich auch gehört.
Also, du kennst dich aus.
Ja.
Du weißt mehr als über Tunesien. Da ist wirklich jede Woche ein Future und ich glaube diese Woche sogar zwei gleichzeitig, ein 25er und ein 15er. Und ich bin hier aufgelaufen, die haben alle gestaunt und gefragt, was machst du hier überhaupt?
Du spielst selber, ja. Nicht dein Ernst.
Was denkst du denn?
Ja.
Wie geil ist das denn?
Ich ja, hier.
Ja, pump sie weg.
Ja, pump sie weg, genau.
Mal gucken. Mit 13 ging es noch einfacher, jetzt ein bisschen komplizierter.
Der Zahn der Zeit nagt auch an dir. Wann spielst du, morgen?
Übermorgen.
Wir drücken dir alle Daumen von hier aus dem Studio.
Absolut, viel Glück.
Wir müssen noch ganz nebenbei eine Frage. Erinnerst du dich, dass der Lange auch mit deiner Mutter mal zusammen in einer Mannschaft gespielt hat? Wenn nicht, kann der Lange dich jetzt mal ins Boot holen.
Irgendwas für Hamburg oder irgendwie deutsche Meisterschaften, Mannschaftsmeisterschaften?
Korrekt, ja. Das waren die großen Franz-Helmes-Spiele. Das waren drei Frauen und drei Männer. Also
Claudia Timm, war sie dabei? Lars Kirschner, kann das sein?
Ja, Matthias Müller, der Linkshänder. Und ja. Sascha Bandermann, der hat damals für Hamburg gespielt.
Für Hamburg?
Schenefeld. Ja, der hat für Schenefeld gespielt.
Ach was?
Ja.
Und ihr habt gewonnen?
Wir sind deutscher Meister geworden.
Immer noch die größten Waden, finde ich.
Ja, genau. Allerdings, unfassbares Wadenmonster.
Den habe ich mal in der Karaoke-Bar erleben dürfen, auf dem Kiez.
Ja,
der kann sehr schön singen, der Sascha Bandermann.
Der hat mal in Schenefeld, hat der mal einen Auftritt gehabt, als Elvis-Imitator.
Echt? Mhm. So, Kamera ist an, Micha. Ach so, guck
mal.
Hier.
Ah,
ja. Guck mal da.
Hey, moin.
Moin, moin.
So.
Spielst du immer noch den gleichen?
Ah, ja!
Seit drei Jahren
drüber wieder. Gesprochen.
War gerade
immer noch
Thema.
Den Yamaha.
Immer noch der gleiche?
Immer noch der gleiche, ja. Ist halt der beste Schläger, den es gibt.
Yamaha-Motorrad, aber kein Schläger
von dem. Das schon.
In dem Finale Witthöf sind ja nicht alle Schläger gerissen, dann musstest du mit einem anderen weitermachen.
Boah, das erinnere ich nicht mehr. Das?
Doch, das weiß ich ganz genau. Die sind alle Schläger gerissen und du musstest irgendeinen Schläger aus dem Publikum nehmen und Gott sei Dank hatte, glaube ich, jemand einen gleichen Schläger wie deiner natürlich anders bespannt, andere Seiten und so, als wenn es weiß, ein ähnlicher Rahmen. Daran kann ich mich noch erinnern.
Das weiß ich nicht mehr. Ich habe einmal in meinem Leben habe ich meine Schläger vergessen und dann musste ich mit denen von Jesko von Heinze spielen. Das war dasselbe Modell, nur ein kleiner.
Nur ein kleinerer Kopf.
Nur ein kleinerer Kopf, ja.
Das kann ihm das heute nicht mehr passieren. Er hat eben geoutet, dass er auf eBay die letzten 10 Rahmen von dem EOS 110 gekauft hat.
Also die spiele ich, bis ich umfalle, ja.
Sind immer noch die besten Schläger, ne?
Absolut.
Ja, aber bei deiner schönen Technik, die ist ja so richtig entspannt und locker. Ich meine, da brauchst du einfach einen guten Schläger mit einem guten Klang. Ja.
Micha, Hand aufs Herz, wer hat die schönere Rückhand? Der Lange oder dein Bruder?
Also eigentlich Mama.
Okay.
Ja, okay. Ja, okay. Das habe ich auch gehört. Die Rückhand habt ihr alle von Mama gelernt.
Ja, stimmt.
Mama
hat
eine schöne einhändige Rückhand. Das hat eine ziemlich effektive beidhändige Rückhand. Die sieht auch ganz gut aus. Das muss man ihm lassen.
Das stimmt allerdings.
Ja, das stimmt.
Ja, das kann er.
Micha, Sensation. Danke für deinen spontanen Auftritt hier.
Immer vielen Dank.
Bei solchen Gästen immer gerne.
Ja.
Weltklasse.
Das ist gut, dass wir die Option jetzt haben. Toi, toi, toi fürs Turnier, mein Lieber.
Mach sie fertig.
Danke. Vielen Dank für den Anruf.
Bis ganz bald.
Also, tschüss.
Viel Spaß.
Ja. Danke, Micha. Ciao.
Ciao. Ciao.
Ja, guck mal, Lange. Wir können auch Überraschungen.
Überraschungsreicher Abend. Ich sehe das. Weltklasse.
Absolute Weltpremiere haben wir noch nicht gehabt. Live-Call-In in die Sendung, wie wir Marketing-Experten sagen, von Micha Zverev, der offensichtlich gerade sich in Marokko...
Nee, Tunesien.
Tunesien? Monastir. Tunesien, genau. Ja. Richtig.
Da, wo Len Lümkemann gespielt hat. Das ist das Ding.
Also er spielt Turnier, hat nochmal richtig Bock und findet Zeit in der Vorbereitung, um hier anzurufen, um dir seine Aufwartung zu machen. Das ist schon
grandios,
schon stark.
Wir haben übrigens, nachdem ich dann zweimal gegen ihn verloren habe, einen Winter lang auch regelmäßig trainiert beim UHC in der Halle.
Ja, okay.
Ja.
Das heißt, du hast ihm so ein bisschen, also so eine Art Steigbügelhalter für seine weitere Karriere.
Er hat das eigentlich mir zu verdanken, würde ich sagen.
Ja, das kann man auf jeden Fall so festhalten.
In Anlehnung an unser Idol Peter Maffay, die Hörer mögen es ja unheimlich gerne, dass wir singen. Haben wir in der letzten Folge ja getan. Würde Peter Maffay eher singen, er war 13 und er 31. und über Tennis wusstest du nicht viel, oder?
Also das mit dem Singen, hast du das hier reingebracht mit Jonas Wolf in der
Wahrscheinlich.
Folge, ne? Mit Gildo Horn, da hat Tom das so abgefeiert, diesen Gildo Horn-Kram. Aber wir müssen jetzt ein bisschen wieder in die Seriosität, auch diese journalistischen Formats, Dublette 76.
Wäre ich auch sehr für, also Singen ist nicht
Das ist ja der Tennis-Podcast, inhaltlich auch mit dem höchsten Anspruch, den es so gibt. Und das haben wir vor allen Dingen auch der akribischen Vorbereitung von Tom Heinkel zu verdanken.
Weil jetzt kommt die nächste Rakete, die wir in den Himmel steigen lassen.
Lieber Alexander, ich habe gerade durch Zufall diesen Zeitungsartikel zum besagten Spiel in Hagen gegen HTV Hannover bekommen und habe direkt eine Gänsehaut gehabt. Das war eines der Top-Doppel auch in meiner Vergangenheit, an die ich mich immer wieder gerne zurückerinnere. Und du warst in dieser Bundesliga-Zeit in Hagen mit Sicherheit der Doppelpartner, mit dem ich die extremsten Momente erleben durfte. Und dieses eine Doppel gegen Arne Thoms und Nico Kiefer, das dann den 5-4-Sieg für uns besorgt hat, das war mit Sicherheit eines der emotionalsten Doppel, die ich gehabt habe, und mit der anschließenden Feier noch, weil da kamen jetzt auch Erinnerungen hoch an der Bredelle. Das waren absolute Highlight-Jahre und denke immer wieder gerne zurück, auch an meine Besuche bei dir unter Platz 4 während des Turniers in Hamburg am Roten Baum. Jetzt haben wir uns leider lange nicht mehr gesehen, würde mich aber wirklich freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen, und wünsche dir noch eine gute Zeit beim Podcast. Und ich werde da mit Sicherheit mal reinhören.
Das war kein geringer als Kohle.
Das war Kohle.
Ja. Kohle, Michael Kohlmann, Davis Cup Coach des deutschen Herrenteams, mit dem du lange in Hagen zusammen in der Bundesliga gespielt hast und offensichtlich unfassbare Doppel gespielt hast.
Genau, ich habe da ja 3 Jahre gespielt und wir haben tatsächlich sehr viele Doppel gespielt. Und ich habe es mal versucht, nochmal nachzuzählen. 16-3 Doppelbilanz haben wir.
Das ist stark.
Wir haben einfach fast immer gewonnen. Und dieses Punktspiel gegen Hagen, das ist, glaube ich,
mit Hagen gegen Hannover.
Mit Hagen gegen Hannover bei uns zu Hause. Und das war das unfassbarste Punktspiel
in deiner ganzen Karriere bis heute.
Bis heute. Da kriege ich auch immer noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Es stand 1-4. Mhm. Und Thomas Behrendt hat das letzte Einzel gespielt gegen Martin Blackman. Hatte schon irgendwie 5-5, 0-30, hat dann 7-5 im dritten gewonnen. Und dann ging es darum, wie wir Doppel aufstellen. Und dann haben wir unsere Nummer 1, Herbert Wilschnig, der hatte relativ schlecht gespielt gegen Arne Thoms. Den haben wir dann rausgelassen in den Doppeln. Und dann habe ich das erste und einzige Mal erstes Doppel Herren-Bundesliga gespielt mit Kohle auf dem Center Court. Ich weiß noch genau, wie Werner Köster dann mit der Doppelaufstellung in die
Kabine kam. Werner Köster, der Teammanager?
Teammanager, genau. Der kam mit der Doppelaufstellung in die Kabine und meinte: Jungs, wenn es geht, dann so. Wir hatten ja jetzt 2-4 nach den Einzeln.
Ja, geil. Ja gut, das ist auch bei 2-4, das ist dann so.
Er musste ein bisschen, und dann hat ein Doppel 7-6-6-3 gewonnen. Das dritte Doppel, Leppen-Huning, die haben ersten gewonnen, 6-7, den zweiten verloren. Im dritten ist dann Huning umgeknickt, weil er Leppen auf den Fuß getreten ist. Mhm. Musste noch getaped werden, haben die, glaube ich, 1 oder 2 Matchbälle abgewehrt. Kohle und ich haben den ersten verloren, 5-7, und im zweiten hatten wir 2-6 im Tiebreak, also 4 Matchbälle in Folge gegen uns. Boah. Und Jungs, also ich habe das Spiel auf DVD zu Hause.
Ja?
Ich hatte noch überlegt, ob
Wie viele Zuschauer in Hagen? 2000?
2000, okay. Anderthalb, 2000 Zuschauer.
Stimmung.
Und es war halt, es fing um 11 an und wir waren, glaube ich, um 20.30 Uhr war der Matchball. Und dann, als es 5-5 im dritten stand, da waren die anderen fertig. Und dann stand es eben 4 beide. Und Kohle und ich haben dann eben 5-5 im dritten gehabt gegen Kiefer Thoms. Und dann haben wir Kiefer gebreakt zum 6-5. Und dann hat Gott sei Dank Kohle aufgeschlagen. Ich habe, glaube ich, den Arm nicht mehr hochgekriegt. Also ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, das Spiel. Und ich glaube, in dem Aufschlagspiel habe ich keinen Ball berührt, weil die immer komischerweise auf Kohle gespielt haben, der ja schon deutlich besser war.
Ja.
Und der hat das dann alles geregelt. Es war ein unfassbarer Jubel. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwie ein Hämatom auf der Zunge hatte, weil wir dann so durch die Gegend gesprungen sind. Und ja, ich mir irgendwie auf die Zunge gebissen habe.
Also wir stellen den Spielbericht bzw. Zeitungsartikel darüber online. Ich habe eine Gänsehaut bekommen, als ich den Zeitungsartikel gelesen habe. Und wir haben ja jetzt von einem Mannschaftskameraden schon eine Sprachnachricht bekommen. Man merkt es dir an, Lars. Und wir alle wissen auch, wenn man 1-4 hinten liegt, Matchball gegen sich, im Doppel und dann das Ding noch biegt. Das kriegt man im Fußball nicht hin. Also das ist wie im Fußball, weiß ich nicht, 0-4 zurückliegen, noch 5-4 gewinnen. Irgendwie so.
Und ich könnte jetzt, also wird jetzt vielleicht ein bisschen lang, aber ich könnte noch jeden einzelnen Punkt von diesen Matchbällen, glaube ich, erzählen. Also da war zumindest einer dabei, da hat Kohle einen Ball mit Rahmen, Lob gespielt.
Nicht ernsthaft.
Ja, ja. Und dann, und dann bei 6 beide serviert er und kriegt den Return auf den Fuß. Thoms läuft dazwischen und Kohle spielt den Vorhandvolley flach, Longline an ihm vorbei, hinten ins Eck. Also ein unfassbarer Ball und dann noch bei dem Spielstand.
Und unglaubliche Namen in beiden Mannschaften. Also Kiefer.
Nummer 4 der Welt.
Nummer 4 der Welt.
Ja, absolut.
Ja, da war der 17. Da war der noch jung. Also der war noch nicht Nummer 4
der Welt. Ja, klar. Aber später war das. Arne Thoms hat irrsinnig gut gespielt. Ja. Hat an 1 gespielt offensichtlich in der Bundesliga beim HTV. Ronald Agenor konnte nicht. Den habe ich immer gerne gesehen. Der hat da viel an 1 gespielt.
Mit dem war ich in Paris 1990 in einem Hotel, als ich bei den French Open zugeguckt habe.
So.
So. Auf einmal stand Ronald Agenor in meinem 3-Sterne-Hotel auf dem Flur. Ja, wenn ich dich da gekannt hätte.
Das kann man nicht glauben. Was hat das denn eigentlich? Bredelle klingt ja ein bisschen wie Bredouille. Heißt die Kneipe da so in Hagen oder was heißt das in der Bredelle?
Das ist die Adresse des Clubs.
Die Adresse, okay.
Die Straße heißt Bredelle 44 und es gab einen feststehenden Begriff in der Bundesliga. Da bebt die Bredelle.
Da bebt die Bredelle.
Ja, okay. Und die hat häufig gebebt.
Wieso bist du da hingegangen zu Hagen? War es einfach nur der schnöde Mammon, der dich da hingetrieben hat?
Nein, ich wollte nie Profi werden und ich wollte aber eigentlich mal Bundesliga-Stärke erreichen oder ich wollte mal Bundesliga spielen. Und mit dem Club an der Alster wollten wir in die Bundesliga aufsteigen, haben es nicht geschafft. Dann habe ich mit Henning Krüger zusammengesessen.
Dem Manager von Alster.
Und man muss dazu sagen noch, es gab zu der Zeit auch keine zweite Bundesliga.
Genau.
Das heißt, es gab Regionalliga und dann gab es eben eine Bundesliga. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Ja.
Genau. Und dann haben wir zusammengesessen und er meinte, Langer, wenn du mal Bundesliga spielen willst, dann mach es jetzt. Er hilft mir auch bei der Vermittlung und so bin ich dann in Hagen gelandet, weil Robert Kroll, mit dem ich vorher bei Alster gespielt habe, der hat da schon in Hagen gespielt. Und das war ein ganz attraktiver Club. Jens Würmann hat studiert, Gregor Paul war Student und ich war Student und das klang attraktiv, in einer Studenten-Bundesliga-Mannschaft zu spielen.
Und Robocop.
Robocop,
die Apotheke unter den Tennisspielern. Muss man ja auch mal sagen, er hat ja auch mal alles dabei gehabt, was man so braucht.
Das ist ein Kompliment. Den habe ich beim Paddeltennis am Wochenende getroffen.
Ja.
Geiler Typ, guter Junge und auch in der deutschen Rangliste unter den ersten 40 der besagten.
Absolut.
Da auch bei Instagram.
Auch ehemaliger Tribünenbewohner übrigens. Mit Robert habe ich als allererstes da zusammen gewohnt.
Wollen wir mal dieses Tribünenthema jetzt mal
auflösen? Ja, bitte, lass uns das mal auflösen. Irgendwie, weil das gibt's ja nicht so oft, dass man in einem Tennisplatz wohnt. Ist das überhaupt richtig für alle, die das...
Das ist richtig.
Wie beschreibt man das? Wir reden über den Club an der Alster, Hamburg, Havestehude, Roter Baum, DTB, Heimat und natürlich auch Heimat von dem großartigen Turnier. Ja. Da gibt's einen Platz, der heißt während des Turniers M4.
Jawohl.
Und da ist irgendwie eine Wohnung. Beschreib das mal.
Also nicht unterm Platz, unter der Tribüne. Da ist ja eine Kopftribüne.
Ja.
Die grenzt an die Haller Straße ran. Da ist sogar ein kleiner Garten.
Ja.
Denkt man nicht, aber da ist eine Hecke und dann ein kleiner Garten. Und früher waren da zwei Wohnungen drunter. Unter der einen hat der Hausmeister vom DTB gewohnt und unter der anderen hat Robert Kroll alleine gewohnt. Und als ich dann zu Alster gewechselt bin, habe ich das irgendwie mitgekriegt und habe noch bei meinen Eltern gewohnt und dachte, naja, ist da irgendwie ein Zimmer frei? Ja, dann war da ein Zimmer frei und dann bin ich da eingezogen und habe dann im Endeffekt da 13 Jahre gewohnt.
So kann es gehen. Und am Anfang in der WG mit Robocop.
Genau. Und der ist dann ja zu Hagen gewechselt. Ich habe dann noch ein Jahr bei Alster gespielt und er ist dann ausgezogen. Dann ist Helge Kapell eingezogen.
Mhm. Auch ehemaliger Profi aus Deutschland.
Genau. Und ja, in der Zwischenzeit haben dann da viele gewohnt, auch mal temporär und vorübergehend. Wir haben viele Feiern da gehabt.
Und Ich durfte auch miterleben, wie gerade auch während des Roten Baumturniers Leute einfach bei dir vor der Tür standen. Also unerwünschten Besuch hattest du häufiger als Menschen, die irgendwo im vierten Stock wohnen, korrekt?
Ja, korrekt, genau.
Die da einfach mal gedacht haben, ach ja, ich gehe mal auf Toilette.
Ja,
genau.
Ja, okay. Auf der anderen Seite wahrscheinlich ja auch, wenn du dann da bist und das Turnier war ja auch immer da, warst du auch immer First Choice Hitting Partner, weil du praktisch auch immer auf der Anlage warst, oder? Hast du viel trainiert da mit all denen, die da gespielt haben?
Beim Roten Baum Turnier, meinst du? Ja, genau. Robert, der hat dann irgendwann mal beim DTB gearbeitet und wusste ja, dass ich da noch wohne. Und dann hat er mich öfter mal vermittelt als Sparringspartner. Mit Anke Huber habe ich trainiert, mit Venus Williams.
Okay.
Die tatsächlich meine zweiten Aufschläge, die ja auch jetzt nicht ganz flach abspringen, die hat die aber ziemlich gut runtergepflückt. Also da war ich ein bisschen beeindruckt. Aber sie hatte auch ihren Hund dabei, den sie irgendwie alle 5 Minuten streicheln musste.
Hund war beim Training dabei?
Ja, der war mit auf dem Platz. Das war
Also anstrengend.
Ja.
Und hast du gesagt?
Total ätzend.
Nein, aber es war...
Du spielst mit der Williams und hast sie ihren Hund dabei.
Wenn du spielst halt fucking Tennis, dann soll der Hund halt im Hotel bleiben.
Also ganz ehrlich.
Sorry.
Ja.
Ja, wo sind wir denn hier?
Aber Elysée ist keine Hunde?
Was weiß ich denn?
Wahrscheinlich. Ich weiß, wir wissen es nicht genau.
Mit Michael Chang habe ich einmal gespielt.
Ja.
War ein bisschen anderes Kaliber.
Auf Sand aber kein Problem, oder?
Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber früher hatte ich beim Einspielen ab und zu so ein kleines Timing-Problem bei der Rückhand. Die flutschte nicht immer so von Anfang an. Und da gingen auch mal die Bälle in die Netzwurzel und an Zaun. Und ich habe tatsächlich beim Einspielen meine Rückhand umlaufen, weil mir das dann zu peinlich war. Also das war total cool. Also wir haben dann Stunde trainiert.
Also du wurdest öfter mal spontan auch gebeten, kannst du mal den und den einspielen vorm Halbfinale, vorm Finale des Hamburger Roten Baum Turniers.
Ja.
Ne?
Ja.
So ist es ja gewesen.
Ja.
Da war der lange griffbereit.
Griffbereit alleine schon. Ja. Ja, wir haben heute auch schon viel über Griffbänder gesprochen, deswegen kommt das natürlich.
Hast du da einen Liebling auch, wie beim Schläger?
Griffband?
Oder bist du da emotionslos?
Turnergrip?
Ja, habe ich jetzt, Turnergrip. Aber ich hatte eigentlich Pros Pro.
Mhm.
Und das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass ich mit weißen Griffbändern nicht spielen kann. Ich kann nur mit schwarzen Griffbändern spielen, aber ist totaler Quatsch. Also ich habe mich jetzt umgewöhnt, weil die weißen Griffbänder tatsächlich viel besser sind.
Die haben mehr Grip, ne?
Ja, genau. Ja. Und Pros Pro hat die Produktion da eingestellt von dem, was ich gespielt habe. Jetzt habe ich Turnergrip, ja.
Ja.
Auf dem M4 hast du auch dein einziges Profi-Match gespielt.
Ja.
Erzähl mal.
Ja, es war Doppel mit Helge Kapell. Wir hatten eine Wildcard für die Quali gekriegt. Die war ja beim UHC früher. Wären wir so nicht reingekommen. Ich weiß gar nicht, warum wir die Wildcard gekriegt haben, aber... Wir haben dann erste Runde gegen Arne Thoms und Alexander Radulescu gespielt.
Mhm.
Rasenradi, der früher auch genannt, war glaube ich mal Viertelfinale Wimbledon. Und dann haben wir das 7-6 im dritten gewonnen, erste Runde. Entweder hat es geregnet oder es wurde dunkel, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall mussten wir das Quali-Finale dann schon am Roten Baum spielen, auch auf unserem Platz, auf M4. Und da haben wir gegen Scott Draper und Peter Tremecki gewonnen. Und das war 6-4 im dritten. Wir hatten, glaube ich, 5-1 oder 5-2 im dritten, haben dann nochmal Aufschlag verloren. Dann haben wir 6-4 gewonnen und uns fürs Hauptfeld qualifiziert.
An deinem Roten Baum.
An meinem Roten Baum. In meinem Wohnzimmer oder in unserem Wohnzimmer. Helga hat da ja auch gewohnt. Und in unserem Wohnzimmer haben wir dann erste Runde Hauptfeld, Roten Baum, Doppel gespielt.
Warst du mit erster Runde Hauptfeld schon in den Points? Waren das Weltranglistenpunkte, die du eingesammelt hast?
Ja, das waren Weltranglistenpunkte. Das gab auch ein bisschen Preisgeld, ja.
Aber was hast du gemacht vor dem Match?
Ich dachte, jetzt kommt die Frage, was hast du mit dem ganzen Batzen Preisgeld gemacht?
Das auch.
Unter der Tribüne haben wir beim Fernsehkanal die Standkameras der Plätze empfangen. Also ich konnte aus meiner Wohnung auf den Center Court und auf M1, M2 und auch auf M4 gucken. Und weil ich dachte, das muss ja irgendwie für die Nachwelt festgehalten werden, dieses Match. Vor dem Einspielen bin ich nochmal kurz in die Wohnung abgebogen und habe dann auf Aufnahme gedrückt bei meinem Videorekorder. Gab ja keine Showview-Nummer.
Ja, aber der war Gott sei Dank auch von Yamaha, nämlich. Und genau. Deswegen gab es da überhaupt gar keine Reibungsverluste.
Ja, dann bin ich zum Spielen kurz wieder auf den Platz gegangen. Und da haben wir gegen Dmitri Poljakow und Fabrice Santeroux gespielt. Ja, da wurden wir fürchterlich.
Oh, das ist auch eine ganz miese Paarung, kann ich mir vorstellen.
Ja, da, also der Santeroux, der legt einem jeden Return auf den Fuß.
Ja,
und
ja,
du läufst nur im Kreis. Und ich weiß noch, dass ich beim Matchball am Ball vorbeigehauen habe. Das haben wir auch auf Video, ja. Könnten wir uns jetzt angucken.
Also jetzt wissen wir ungefähr, wie Weihnachten abläuft bei der Familie von Hugo.
Ja.
Heiligabend erstmal das Doppelmatch.
Ja.
Und so weiter und so fort.
Ja,
und dann
lachen.
Liest du nochmal den Rot-Weiß-Hagen-Spielbericht vor. Sensationell.
Das habe ich ja natürlich alles gemacht. Ich habe meine Eltern eingeladen, meine Frau, und wir haben dann ein Video geguckt und ich fand's interessanter als die.
Ja.
Ja, du häufiger hast nochmal zurückgespult.
Legendär. Das ist natürlich echt stark.
Pat Cash war auch mal beim Club an der Alster und den hast du in England getroffen.
Ja, als Pat Cash bei Alster war, da war ich noch bei Clipper.
Für Clipper hast du auch mal gespielt?
Ja, nach Ostende habe ich 5 Jahre bei Clipper gespielt. Die waren ja in der Bundesliga. Und als ich zu Clipper gewechselt bin, haben die Bundesliga zurückgezogen.
Der Clipper ist pleite. Geflügeltes Wort bei Alster gewesen.
Der Clipper ist pleite.
Der Clipper ist pleite.
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Lars, die nächste Dienstreise steht an. Die Special Olympics finden in Berlin statt im Juni dieses Jahr 2023. Und wir beide werden da hinfahren und von den Tennisspielen berichten. Die Special Olympics, größte Veranstaltung seit Jahrzehnten in Deutschland. Das wird großartig und wir werden unseren kleinen Teil dazu beitragen.
Ja, und wenn ich ihn da vielleicht kennengelernt hätte, wäre mir das beim Satellite vielleicht auch nicht passiert. Weil ich bin mit Helge, also wir wollten beide mal gerne auf Rasen spielen, eines meiner Tennisziele. Und haben wir Satellite in England auf Rasen gespielt und beim ersten Turnier in Surbiton war das, glaube ich, eine Anlage, wo, weiß ich nicht, 12 oder 15 Plätze nebeneinander gebaut waren. Auf einem der hinteren, da spielte einer einen Prinzschläger in den Händen und hat dann so ein weiß-schwarz kariertes Stirnband umgehabt. Und ich dachte, was ist das denn für ein Vogel? Dann hat der so Aufschlagbewegungen wie Pat Cash gemacht und da habe ich zu Hell gesagt, guck dir mal diesen Penner an, der imitiert da Pat Cash. Das ist das für ein Idiot. Und Helge meinte zu mir, Langer, weißt was? Das ist Pat Cash. Aber Helge war halt auch Profi. Ich war ja nur Freizeitprofi. Also er konnte mich dann wieder in die Spur bringen.
Aber in England habt ihr eine der 7 Todsünden dann vollzogen. Da habt ihr Doppel gespielt und das musste schnell zu Ende gehen. Oder wie war das?
Wir haben das gemacht, was man eigentlich nicht machen darf. Wir haben 2 Turniere gleichzeitig, naja, nicht gemeldet, aber gespielt. Und
was heißt nicht gemeldet, aber gespielt?
Ja, das war halt Bundesliga-Aufstiegsrunde. Ja, war kein Turnier zum Melden. Aber wir mussten halt zur Bundesliga-Aufstiegsrunde, weil wir nun mal für uns mit Alster dafür qualifiziert haben. Und das Ding ist ja, früher gab es auch keine Future, also so Turniere, die in einer Woche stattfinden, sondern das waren dann immer Satellites, die halt 4 Wochen am Stück waren. Und wenn wir für den Satellite nicht gemeldet hätten, hätten wir gar nicht spielen können und wir wollten das gerne. Insofern mussten wir dann beim 3. Turnier abschenken, weil wir Freitag nach Nürnberg fliegen mussten, weil wir in Weiden am Samstag Bundesliga-Aufstiegsrunde spielen.
TC Postkeller Weiden übrigens. Genau.
Ja.
Aber wie sehr schmerzt das?
Ja, es war halt so, dass wir dann auf den Platz gegangen sind und naja, wir mussten halt verlieren und dann haben wir unsere Gegner begrüßt, hallo Feinde und so und die, ja, aber nicht lange. Und wir, wie? Ja, wir müssen halt morgen zu einer Hochzeit. Und also wir müssen halt verlieren. Und wir so, nee, wir müssen morgen zur Bundesliga-Aufstiegsrunde, wir müssen verlieren.
Oh Mann.
Und dann standen wir im Mittelgang von dieser Halle, also es hat halt geregnet und wir mussten in der Halle spielen. Und dann haben wir uns gestritten darüber, wer jetzt gewinnen muss.
Das ist ja absurd.
Der eine Gegner, Dan Lobb, der ist glaube ich jetzt Sportjournalist in England und der meinte, oh das, ja sorry, aber ich, also das geht nicht. Wir haben ihn dann überredet und dann meinte, ah, scheiße, aber ich muss jetzt nochmal eben telefonieren gehen, also ich muss dann sagen, dass ich später komme zu der Hochzeit. Und dann musste er nochmal vom Platz. Dann meinte er noch, aber sag mal, du hast doch da gegen Andrew Foster irgendwie ganz knapp verloren. Meinte ich, ja, aber ich habe halt verloren. Und ich musste das Einzel eben auch verlieren gegen Andrew Foster. Und das war 6-7, 6-7. Aber es hat halt total gebockt, weil du kannst halt frei aufspielen. Und er hat zum Satz serviert, hatte 5-4 eigenen Aufschlag. Und dann habe ich ihn nochmal gebreakt. Und Helge meinte dann nach dem Spiel hinterher, Sag mal, Langer, spinnst du eigentlich? Wieso breakst du den bei 5 Jahren?
Das weil ich riskant für den Plan. Ja, ja, ja,
ja. Ja, was machst du denn? Und meinte so, ja, aber ich habe doch verloren. Das ist doch alles gut gegangen. Ja, und dann Lob meinte er auch noch, ja, oh, that was the closest tank I ever saw in my life.
Glaube, perfekter Moment jetzt für, ja, inzwischen kann man sagen, ein Evergreen in der Geschichte des Podcasts. Dublette 76 ist natürlich die Kategorie Tennisabitur und wenn wir hier schon mal Akademiker zu Gast haben, dann legen wir die Messlatte natürlich besonders hoch und Tom, die Radiostimme Heinkel, hat natürlich wieder in unnachahmlicher Art etwas vorbereitet.
Vielen Dank, Lars, für die Einführung zu dieser sehr elementaren Kategorie. Kennst du die Fragen, Lars?
Natürlich kenne ich die nicht.
So, das ist erstmal wichtig für dich zu wissen, weil da sitzt dein Joker.
Okay. Ja,
nicht hier. Ich bin Hans Rosenthal und das ist, wer auch immer dann, der Joker für dich.
Halt. Manuel Andrack.
Ja. Und du hast ein unglaubliches Elefantengedächtnis, Lange, deswegen sind wir heute besonders streng.
Alter.
Aber ich fange erstmal einfach an, also mit einer sehr einfachen Frage. Ne? Also wo steht der älteste Tennisplatz Deutschlands?
Ja, das ist bei der TV Ostende. Das sind die ältesten in ihrer Erstanlage erhaltenen Tennisplätze. Das sind Platz 5 und 6 unten im Bergedorfer Gehölz.
In Hamburg-Bergedorf.
Hamburg-Bergedorf.
Und da kommt der Lange her und da steht auch eine Tenniswand, an der du viel Zeit verbracht hast.
Meine Kindheit.
Deine Kindheit.
Würde ich sagen. Also ich habe alle Matches nachgespielt. Connors, McEnroe.
Wer hat gewonnen? Rock.
Das weiß ich nicht mehr. Es war aber lange Matches und es sollen sich ergreifende Szenen abgespielt haben, dass meine Eltern los wollten. Also wer die Anlage kennt, man muss da so 100 Treppenstufen runtergehen. Und meine Eltern haben dann von oben gerufen, wir wollen nach Hause. Und ich habe halt hochgerufen, ich muss noch zu Ende spielen.
Kennen wir das irgendwoher?
Das kennen
von
wir.
Von Kindern?
Ja, das kennen wir natürlich. Vor allen Dingen von der Ballwand irgendwie, die ja einfach ein wahnsinnig guter Sparringspartner ist.
Das habt ihr beide gemeinsam, ne?
Mein ich habe viel Freund, Ballwand,
die Ballwand heißt ja, ja.
Also bei
meine Biografie.
Biografie von Lars.
Ja, bei Instagram habe ich sogar noch mal ein Video.
Sportgoofy 71, wer gepostet, dem Langen folgen möchte.
Ja.
In einem geschrieben. So, jetzt pass auf. Überkategorie ist Preisgeld und Highest Career Ranking von deutschen und teilweise auch ausländischen Tennisspielern, zu denen du einen gewissen Bezug hast. David Prinosil, höchstes Ranking und Preisgeld.
Das habe ich nicht auf dem Zettel. David Prinosil.
Wir sind großzügig auch, was die Abweichung angeht. 20% plus
ist
minus.
Ist auch schwierig. Ich kenne die Antworten nicht. Aber
so 60, 70?
Was sagst du, Lars?
Also Prinosil war auf jeden Fall Top 50, definitiv.
Ja.
Ich würde sagen 38, highest Ranking, 2,8 Millionen Preisgeld.
Preisgeld? Was hast du lange für David Prinosil?
4 Millionen.
Volltreffer. 4 Millionen Preisgeld und 28 im Ranking.
Ah, so, 28.
Guck mal. Patrick Kühn.
Der hat mehr Preisgeld?
Nee, hat er nicht, weil er älter ist. Da gab es noch nicht so viel Schotter. Der ist vielleicht irgendwie bei, der ist vielleicht sogar unter 3 Millionen. Could be. Und highest Ranking?
Aber da würde ich sagen 20, 15.
Highest Ranking 43, Preisgeld 1,65 Millionen.
Ja, siehst du.
Udo Riglewski im Einzel.
Mal lass uns dann Zwischenstand festhalten. Im Moment beim Langen müssen wir ja sagen, Versetzung gefährdet. Ja. Abitur ist halt.
Er steht auf der Kippe.
Ja,
zur 5.
Genau. Ja.
Riglewski, bald unser Gast.
Ja, freuen wir uns schon drauf.
Na, der war 60.
Doppel?
60, also Doppel war nee, höher.
Einzel. Doppel war Top 10.
Genau.
Ja.
Einzel
60 hätte
ich. Ja.
82. Preisgeld?
5 Millionen.
Nein!
842.000.
Ja, unter 1 Million.
Was? Ja. Aber im Doppel?
Und im Doppel, wo stand er da?
6.
Ja.
Nummer 6.
Achso, ich darf ja
gibt gar nicht einen mitmachen. Punkt. Ja. Genau.
Aber Joker, das war der Joker-Punkt.
Pass auf. Magnus Norman, welcher Jahrgang ist er?
76.
Korrekt. Höchstes Ranking?
2.
Stark. Preisgeld?
8 Millionen, 10 Millionen.
4,5 Millionen. Ist auf jeden Fall ein Punkt für dich. Nicolas Kiefer.
Wie war der so wenig Preisgeld?
Weiß ich auch nicht. Hatte eine kurze Karriere. Nicolas Kiefer?
1 Neubilanz im Doppel gegen Magnus Norman.
Mhm. Interessant.
Droppen lassen.
Interessant.
Ja, man muss das auch droppen lassen. Wie oft ich ja auch schon andere Sachen droppen lassen hab.
Noch ein Versuch. Nicolas Kiefer.
Ja. Kiwi Einzel.
2 oder 3 war der.
Nee. 4. Preisgeld?
Tommy war zwei übrigens.
Richtig.
Kiwi hat ein bisschen was verdient.
Ja.
Man munkelt, es hat für eine Doppelhaushälfte gereicht in Hannover.
Könnte sein.
5 Millionen.
7,5.
7,5.
Ja, ist aber
Bernd
gut.
Karbacher. Höchstes Ranking.
15.
22, lass ich gelten. Ja. Preisgeld?
4 Millionen.
2. Alexander Radulescu.
Wie lang ist denn Rasenradi? Wie lang ist denn eigentlich dieses Tennisabitur? Das war auch noch nie so lang. Bitte entschuldige.
Ja, aber das ist eine Doktorarbeit. Nein, das ist wichtig, weil es steht in einem gewissen Kontext.
Okay. Das ist eine Dramaturgie.
Ja. Alexander Radulescu. Höchstes Ranking.
80.
51. Wow. Preisgeld.
Viertelfinale Wimbledon.
2,5 Millionen.
700.000. Gary Muller.
Ah, jetzt sehe ich den Zusammenhang.
It all makes sense now.
Gary Muller war vielleicht 90.
49, Preisgeld?
Ja. 800.000.
1,5. Jens Wörmann?
Also Top 10.
Also auf jeden
Deutschland
Fall
war einmal, der, dann war der auch.
Einmal Davis Cup gespielt gegen Argentinien.
Dann war der wahrscheinlich auch mal so um die
60.
50, hätte ich auch gesagt. So.
54.
Ja.
165.000 Dollar Preisgeld. Was haben diese Spieler alle gemeinsam, Langer?
Oh, guck mal.
Die haben alle gegen mich verloren.
So.
Ja?
Ja. Zieh dir das mal rein.
Das ist ja Wahnsinn.
Das sind ja nun wirklich keine Blinden. Also wir reden hier ehemalige Zwei der Welt, Top-Davis-Cup-Spieler Deutschlands, die jeder kennt. Also im Einzel oder Doppel, muss man dazu sagen.
Ja, die meisten, muss man sagen, im Doppel zusammen mit Kohle.
Okay.
Mit dem ist das halt auch nicht so schwierig, dann doppelt zu
verlieren. Der kann ein bisschen doppelt spielen, ne?
Der kann ein bisschen doppelt spielen.
Ja.
Ja, das kann ich dir sagen.
Ja? Bester, mit dem du jemals gespielt hast? Das ist eine doofe Frage, ne? Weil Helge hört auch den Podcast.
Ja, genau. Der also mit Helge habe ich England Satellite zweiten gemacht. Schwierige Frage.
Schwierige Frage.
Schwer zu sagen.
Aber beides unfassbare Doppelspieler.
Wenn man es vom Erfolg her bemessen wollen würde, dann müsste man Kohle voten, ne? Der hat natürlich ein bisschen mehr gerissen irgendwie im Doppel. Aber
hast du einen Lieblingsdoppelpartner, Lars?
Ich habe früher wahnsinnig gerne, ja, eigentlich doch, muss ich an der Stelle sagen, ich habe wahnsinnig gerne mit Stefan Heinkel Doppel gespielt.
Okay.
Ja.
Ja.
Das hat mir immer so viel Sicherheit gegeben, weil Stefan einfach diese Vorhand-Cross reingetrümmert hat. Der hat auch den Weg nie zum Netz gefunden. Das brauchte er auch nicht, weil das habe ich vorne gemacht. Und Speedy hat einfach nur getrümmert mit der Vorhand. Das war schön.
Weder verwandt noch verschwägert.
Ja.
So, falls die Frage aufkommt.
Ja, ja. Jetzt bei uns beiden nicht. Wir wissen ja, worüber wir reden. Aber
wir wollen den Lang mal wieder runterholen.
Ja,
weil
klar.
Jetzt haben wir dir ein Denkmal gebaut, wie sich das gehört für einen Gast.
Und jetzt reißen wir es wieder ein.
Genau, weil dein erstes Bundesliga-Heimspiel gegen Gabriel Silberstein, das hast du in dem Fragebogen erwähnt, da würden wir ja gar nicht drauf kommen.
Nein, sonst. Nein, aber man muss natürlich auch solche Bälle erstmal über die Linie schieben.
Nochmal, wenn sie einem Rot-Weiß-Hagen, 2000 Zuschauer, erstes Bundesliga-Heimspiel, 06-04, was geht einem da durch den Kopf?
Fand ich auch mit dem unfassbaren Honorar, was sie dir damals gezahlt haben. Die haben ja alle gedacht, das ist völliger Fehleinkauf.
Ja, das haben sie gedacht, glaube ich. Also am Anfang waren dann Zuschauer da an meinem Platz, bei 06, 04 waren die, glaube ich, alle weg. Ja. Also es war nicht das erste Spiel. Das erste Spiel war ein Auswärtsspiel. Das hatten wir tatsächlich auch nach 2-4, nach den Einzelnen 5-4 gewonnen. Und ich habe zumindest Doppel gewonnen. Und dann kam aber dieses erste Heimspiel. Und das war auch noch so, dass Robert Kroll verletzt war und wie man an der deutschen Rangliste erkennt, war ich auch noch 2 Plätze vor Kohle in der Rangliste. Das heißt, ich musste dann meine ersten 3 Bundesligaspiele an 3 spielen. Das war zu viel. Also es war zu hoch für mich. Und dann habe ich gegen diesen Gabriel Silberstein gespielt, der auf Asche wirklich unangenehm spielt, weil der einfach keinen Fehler macht. Und da ging mir nichts mehr durch den Kopf. Da dachte ich, ich krieg hier die Brille und glaube, Pressemitteilungen waren auch nicht ganz freundlich mir gegenüber. Da fiel bestimmt auch das Wort Fehleinkauf. Ich habe die aber nicht gelesen.
Nee?
Nee, habe ich nicht gelesen. Aber irgendwie hat mir das einer mal gesteckt.
Aber du bist wieder aufgestanden.
Das Gute war ja, dass ich in der Saison trotzdem gut Doppel gespielt habe. Also ich war in der Statistik von meiner ersten Bundesliga-Saison, war ich glaube ich an 10 von den schlechtesten Einzelspielern. und hatte ja, aber eine 5-1.
Ich kann mich an dieses ominöse Spiel sehr gut erinnern.
So ein bisschen gerettet.
Ihr werdet ja wahrscheinlich auch ausgiebig darüber diskutiert und gesprochen haben. Ich weiß nur, es war halt richtig heiß. Wir haben unglaublich gefightet. Du hast alles gegeben.
Und du hast ja einen anderen Teamkameraden
bereits erwähnt. Nach dem Spiel haben sich deine ganzen Muskeln so verkrampft und zusammengezogen, dass halt eigentlich nichts mehr ging. Und du mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus musstest, um Infusionen zu bekommen, damit du dich wieder ein bisschen entspannen kannst. Und ich dich dann irgendwann angerufen habe, ich weiß es nicht, war schon später, und du mir nur gesagt hast, boah, ich habe so einen Hunger. Und ich dann gedacht habe, okay, bringst dem Lang mal was, damit was rankommt. Und ja, dann an der Gyros-Bude vorbeigefahren bin, schön Gyros-Teller, 2 Bierchen eingepackt, ins Krankenhaus gefahren. Dann haben wir uns ans Bett gesetzt, dir ging es schon wieder besser, haben schön den Gyros aufgefuttert, 2 Bierchen getrunken und den Tag nochmal Revue passieren lassen. Und ja, am nächsten Tag ging es ja wieder besser. Ich glaube, du hast schon ein bisschen Schmerzen gehabt, verständlich. Aber mega Tag und bleibt einfach unvergessen. Ja, ich wünsche euch weiter alles Gute, viel Spaß und wir hören uns. Ciao.
Jetzt musst du uns aufklären.
Wer war das?
Das war Jens Wörmann. Der hat mir das Leben gerettet.
mit 2 Büchsen Bier und einem Gyros-Pommes-Teller. Ja.
Vor dem Punktspiel, was wir jetzt vorher nicht erwähnt hatten, das musst du uns jetzt erläutern.
Ja. Die Konstellation war so, dass das das letzte Gruppenspiel war. Das war Hagen gegen Düsseldorf. Zu Hause in Hagen.
Rochus Club
Düsseldorf.
Ja.
Und
mit meinem Lieblingstrainer Detlef Irmer, genau, nehme ich an, als Team-Captain.
Genau. Und es war vorher klar, der Verlierer muss in die Abstiegsrunde. Wir hatten 4-1 nach den ersten 5 Einzeln. Und das letzte Einzel lief, das war mein Spiel gegen Torben Theine. Wer Torben Theine kennt, weiß, dass der keinen Fehler macht in 10 Stunden.
Lefty, ne?
Ja.
Ja.
Mhm. Es war unfassbar heiß. Ich wusste ja, dass ich so ein bisschen zu Krämpfen neige und habe während des Spiels immer schon Magnesiumtabletten eingenommen. Und naja, es war ein Spiel, wie es kommen musste. Ich habe es, glaube ich, 5-7 im dritten verloren, aber ohne Matchball. Dann stand es 4-2 und wir mussten halt ein Doppel gewinnen. Also Kohle und ich haben an dem Tag nicht zusammengespielt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Und dann habe ich mit Dirk Leppen gespielt, Kohle mit dem Bruder von Goran Pripic, mit Tomislav Pripic. Die haben ganz glatt verloren. Das ging ganz schnell. Und dann haben noch das erste Doppel, Herbert Wilschnig und Matthias Huning gegen Francisco Roig und Juan Gisbert gespielt. Und Dirk Leppen und ich gegen Martin Zunft und Torben Theine. Also wieder gegen Torben Theine. Ich habe ihn später nochmal getroffen. Wir haben uns sehr lange über dieses Punktspiel unterhalten. Genauso lange, wie wir damals gespielt haben. Wir haben, glaube ich, den ersten gewonnen, haben im zweiten schon geführt, den dann verloren und hatten dann 5-2 im dritten und haben dann bei 5-3 hat Theine aufgeschlagen und wir hatten Matchball.
Mhm.
War 30-40. Ich habe auf der Rückhand, also auf Vorteilseite retourniert und ich retourniere ihm auf den Fuß, wie es so meine Art war. Und der Ball kam Halbvolley, dann halb hoch ins Halbfeld und naja, ich laufe da dran, Matchball zum Klassenerhalt.
Oh Gott.
Genau, oh Gott. Und es verlangsamte sich im Kopf irgendwie alles. Dann weiß ich noch ganz genau, dass ein Zuschauer von der Tribüne rief, das ist er. Und ich habe halt ausgeholt und dachte so, ja, das ist er. Also es könnte er sein, wenn ich jetzt nicht verkrampfe. Und dann habe ich die Rückhand voll ins Netz gesammelt. Das war ja Breakball und dann hatten wir noch Aufschlag zum Matchgewinn bei 5-4. Das haben wir dann verloren und wir haben dann das ganze Match verloren, 5-7 im dritten und dann stand es 4-4 und das Einser-Doppel lief dann noch. Also ich war völlig am Ende. Ich habe, glaube ich, Einzel und Doppel jeweils 3 Stunden gespielt, also insgesamt 6 Stunden. Ich war völlig am Ende von diesem und
beides verloren auch noch.
Beides verloren, ja, ja, beides 5-7 im dritten.
Das trägt ja auch noch mal ein bisschen was zur Erschöpfung bei, ne?
Durchaus.
Muss man mal
sagen. Und ich hatte von diesem ganzen Magnesium, hatte ich schon wahnsinnigen Durchfall.
Ja, ist, Blähbauch.
Ja, ja, da, ja, genau, da hätte ich die Blähbauch-Challenge vielleicht auch mitmachen können. Und dann bin ich hoch zum Center Court und dann stand es da 6-beide im dritten. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeiner aus der Mannschaft mitgekriegt hat. Das oute ich jetzt hier. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich bin ins Clubhaus gegangen, habe mich auf Klo gesetzt und habe gewartet, was passiert.
Bis es vorbei ist.
Bis es vorbei ist. Ja. Irgendwann habe ich ohrenbetäubenden Lärm gehört, der nicht mehr aufgehört hat.
Und dann konnte es nur ein Heimsieg sein.
Dann konnte es nur ein Sieg sein und dann bin ich nach draußen und meine Mannschaft hat gejubelt und dann bin ich auf dem Platz und wir haben noch die Raupe auf dem Platz gemacht.
Fehler.
Ja, es gibt noch ein Foto davon. Ja.
Aufmerksame Podcast-Hörer muss man an der Stelle auch sagen, um eine Querverlinkung einmal kurz zu geben. Henrik Horndahl kennt die Raupe, die sogenannte Tresenraupe, die er mit Magnus Larsson und Jan Gunnarsson, glaube ich, irgendwann mal Diana gemacht hat, auch sehr gut. Also die Raupe ist uns allen wohl bekannt. Ihr habt die Raupe an der Bredelle gemacht. Ja. Da bebte die Bredelle.
Da bebte die Bredelle. Und dann bin ich in die Umkleide und dann fiel alles ab, die ganze Anspannung. Und ich muss angefangen haben zu hyperventilieren, habe das aber gar nicht gemerkt. Ja, und dann kribbelte es erst im Gesicht, dann kribbelte es in den Armen, dann kribbelte es im Bauch und im Rücken. Dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie nicht mehr gucken konnte. Also im Gesicht hat sich alles verzogen. Dann konnte ich auch nicht mehr sitzen. Dann bin ich da von der Bank gerutscht in der Umkleide. Und wer die Hagener Anlage vielleicht kennt, die Umkleide ist im ersten Stock und da geht eine ganz steile Treppe runter ins Clubhaus. Ja, und dann lag ich da. Und ich weiß gar nicht, irgendeiner hat mich dann gesehen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich zum Eingang der Umkleide geguckt habe und dann kam Kohle rein, hat mich gesehen und hat die Hände vors Gesicht geschlagen und ist wieder rausgerannt. Naja, und dann gab es natürlich immer irgendwelche Tipps. Ja, du musst was trinken. Du musst dich dehnen. Und Werner Köster, dem Teamchef, wurde das dann irgendwann zu bunt. Und da hat er einen Notarzt gerufen. Und dann haben die mich aus der Umkleide die steile Treppe darunter getragen. Das ging eigentlich gar nicht, weil ich war halt völlig zusammengekrampft. Ja, alles.
Ganz Körperkrampf.
Beine, Rücken, Bauch, alles, Gesicht. Und dann lag ich da im Clubhaus. Und dann kam die Notärztin, hat mir in beide Hände einen Zugang gelegt und Infusionen angelegt. Und dann haben die mich abtransportiert. Und wir hatten in dem Jahr ein Slogan quasi uns ausgedacht, wir holen uns die Schüssel. Also in Anlehnung an den Davis Cup, die hässlichste Salatschüssel der Welt. Ja. Und wir haben immer gesagt, ey, komm, wir holen uns die Schüssel. Und ich weiß noch, dass ich auf der Trage lag und meinen Mannschaftskameraden zugerufen habe, aber die Schüssel haben wir uns geholt. Also angeblich haben mir meine Kollegen dann irgendwann erzählt, soll Torben Theine sich die Faust gegeben haben, weil der wiederholt jemanden ins Krankenhaus gespielt hat. Aber der hat, glaube ich, nie in seinem Leben Krämpfe gekriegt. Also ich glaube gegen Markus Zillner, der spielt genauso wie er, also wie eine Ballwand. Und die haben, glaube ich, mal für zwei Sätze um die 3 Stunden gespielt.
Wow. Ja.
Da ist Zillner, glaube ich, auch ins Krankenhaus gekommen.
Okay, aber dann kriegt man eine Infusion und dann wird es besser.
Ja, und dann lag ich da im Krankenhaus und dann hatten die da nichts zu essen.
Albtraum.
Albtraum. Ich habe dann, ich habe 6 Stunden gespielt. Ich habe dazwischen, da isst du ja auch nichts. Ne? Ich hatte letztes Einzel gespielt, da hast du eine halbe Stunde Pause, da esse ich ja dann nicht irgendwie einen Teller Nudeln. Und ich hatte einen unfassbaren Hunger.
Und du kannst was essen.
Ich kann was weghauen. Ja. Und dann hat Jens angerufen und ich meinte, Jens, ich habe so einen Hunger. Ja. Bring mir was zu essen.
Kollege, das ist Kollege.
Und dann
das
ist er zum Imbiss gefahren und er hat mir das Leben gerettet, glaube ich. Also ich weiß noch, ich lag in so einem Art Liegestuhl und meine Oberschenkel oder Oberschenkelchen, wie man ja auch gerne sagt, hat alles vibriert. Also die Muskeln, die waren nicht still, das hat alles so vibriert und ja, war nicht ganz gesund, glaube ich, das Ganze.
Und im Vorgespräch hast du ja gesagt, als Jens dann ins Krankenhaus kam, hast du gedacht, wieso nur eine Vorspeise? Warum nicht der Olympiateller? Ja,
genau. Vom Poseidon-Grill
nehme ich auch immer. Genau.
Aber an der Stelle mal vielen Dank an alle, die uns Sprachnachrichten senden. Ja. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und wir sehen auch immer, hier ist ja ein Podcast, an den leuchtenden Augen der Gäste, dass die sich echt darüber freuen.
Ja, ganz großartig. Und vielen Dank nochmal, Jens. Also das war...
Das muss man an der Stelle auch mal sagen. An alle, die Anfragen offen haben von Tom Heinkel oder von mir, Gast zu werden in diesem Podcast. Wenn man innerhalb von so knapp 60 bis 70 Minuten eine Sprachnachricht haben möchte von Menschen wie Michael Kohlmann, der Davis Cup Trainer ist, Mischa Zverev, der gerade irgendwo ein ATP Turnier spielt, der seinen Bruder Sascha managt, oder Jens Wörmann,
Davis Cup Spieler,
Manager ist bei Tennis Point. Und aufmerksame Hörer dieses Podcasts wissen, es nun ja auch im Nordrhein-Westfälischen einen griechischen Lieferservice betreibt, unter dem Namen Jens Poseidon. Das alles erlebt man hier in unserem Podcast, Doublette 76. Wahnsinn.
Allerdings.
Ich muss noch eine Sache ergänzen. Das habe ich jetzt vor kurzem erst erfahren, dass Matthias Huning und Herbert Wilschnick im Doppel, glaube ich, 3-6 im Tiebreak hatten.
Wow.
Drei Matchbälle abgewehrt haben. Das hat mir Matthias Huning letztens beim Turnier erzählt.
Ich meine, das schreit doch nach einem Revival-Treffen. Trefft euch mal mit der alten Mannschaft?
Ja, das hatten wir mal überlegt, aber da ist irgendwie noch nichts draus geworden. Aber
okay.
Das müssen wir,
was nicht ist,
müssen kann wir mal nachholen, ja, absolut. No?
Was nicht ist, kann ja werden. Den perfekten Spieler.
Oh ja, da das ist ja vor lauter Nostalgie, Rausch.
Da müssen wir durchgaloppieren jetzt.
Den
wir hier durchziehen,
aber den müssen wir unbedingt noch mitnehmen. Du sagst den Schlag. Weil das ist ja eine Lieblingskategorie.
Und der Lange sagt den Spieler.
Ich denke, uns allen hilft irgendwie die gemeinsame Vorstellung, dass wir uns jetzt alle Spieler, die genannt werden, auf jeden Fall mit dem Yamaha EOS 110 vorstellen.
Korrekt.
Aufschlag.
Sampras.
Ja, Pistol Pete.
Ja.
Haken dran.
Und zwar, der hat Aufschlag geübt. Und zwar hat er den Ball hochgeworfen und sein Trainer hat ihm dann erst gesagt, wo er hinservieren soll. Das heißt, dass du am Ballwurf nicht erkennst, wo man hinserviert.
Das habe ich noch nie gehört, finde ich unfassbar spannend.
Ja. Und das hat mich so beeindruckt.
Ja, das beeindruckt mich
weil
auch.
Ich glaube, gerade. Also ich habe das nie so richtig gut hingekriegt, aber deswegen Sampras.
Den konnte man nicht lesen. Total richtig. Wahnsinn, wusste ich nicht, die Geschichte. Vorhand. Ja.
Nadal.
Ja,
Rückhand. Weil, auch
kurz. Rückhand.
Nein, das geht zu schnell. Nein. So schnell kommt ihr mir nicht davon. Weil ich auch gerne so viel Spin in der Vorhand haben möchte wie Nadal. Wenn man das aus dem Court-Level-Perspektive mal sieht, wie der Ball abgeht, das ist absolut
irre.
Unfassbar.
Das ist irre. Und wir können uns alle vorstellen, dass er das auch mit Yamaha EOS 110 hinkriegen könnte. Rückhand.
Beidhändig Agassi.
Ja.
Einhändig Wawrinka. Das ist, glaube ich.
Ja, das ist Common Sense hier. Das muss man so sagen.
Ja. Und Agassi, mit wie wenig Ausholbewegung da so viel rauskommt aus der Rückhand und wie cool der retourniert.
Unfassbar, wie der nachgeschwungen hat. Also ich finde, kurze Ausholbewegung, aber der danach.
Ja, und wenn du mal super Slow-Mo von der Rückhand siehst, wie der Schläger einmal nach hinten klappt und nach vorne wieder beschleunigt.
Ja. Unfassbares Handgelenk.
Ja, absolut. Ja.
Rückhand Slice, Lieblingsball von Spieler Heinkel.
Ja.
Würde ich Roman Grotelo sagen.
Ja, wie geil ist das denn? Natürlich.
Mit dem habe ich ja gerade noch zusammen gespielt und viel trainiert. Und wir haben auch einmal Finale in Uetersen gespielt. Und ich hasse diesen Rückhandslice. Der zerstört so derartig mein Spiel. Aber er spielt den unfassbar gut. Und vielleicht der weltbeste Slice. Aber sein Vorbild ist ja Juan Aguilera. Also von den Profis wäre das mein absoluter Topspieler mit Rückhandslice und wer dieses Match gesehen hat, Becker gegen Aguilera am Roten Baum.
Oh ja, Halbfinale.
Ja, das Halbfinale und wie Becker, also der ist ja im Kreis gelaufen, Aguilera hat den so.
Aguilera hat zweimal Roten Baum gewonnen, 84 ja.
Aguilera
und
hat ihn,
91
hat
oder so.
Ihn weggeschnitzt und auch hier wieder aufmerksame Hörer dieses Podcasts wissen, dass es in Teilen auf Mallorca ja das Synonym Aguileras gibt für Gin Tonic, muss man sagen.
Wenn du aber Aguilera bestellst.
Da wollen wir nicht weiter drauf einsteigen. So, Stopp brauchen wir noch. Stopp.
Ja, ich habe mal Michael Pernfors am Roten Baum gesehen und da hat er, glaube ich, einen nach dem anderen tot an die Fahne gespielt. Oh, ja. Deswegen hätte ich Michael Pernfors.
Ja, der konnte das auch gut. Hatte auch eine geile Nike-Kollektion, hat Prinzschläger gespielt. Ja.
Nike-Kollektion mit Stehkragen.
Ja, geil.
Ja.
Geiler Scheiß. Volley.
Rafter.
Pat Rafter ist auch.
Und bewegt sich unfassbar am Netz.
Ja, konnte unglaublich weit runtergehen. Ja. Ne? Tiefe Volleys, die der gespielt hat. Ja. Irre.
Mit dem Arsch auf dem Boden.
Ja, beeindruckend. Schmetterball ist natürlich proudly powered by me.
Also ich muss ja jetzt Paul Howie sagen. Oder?
Musst du eigentlich. Ja, also
musst du eigentlich. Kann nichts anderes wählen. Also es gibt ja diesen unglaublichen Ballwechsel von Howies und Connors US Open. Alle schon tausendmal gesehen, wie Connors dann die Rückhand Longline vorbeisemmelt. Also, ja, hat aber auch keinen Schmetterball verschlagen. Ja.
Hat er nicht. Nee. Und die waren
aber auch keinen Tod gemacht.
Nee, er hat auch keinen Tod gemacht, aber er hat auch keinen aufkommen lassen oder so. Er hat sie alle einfach aus der Luft gespielt. Ja.
Gegen also den habe ich nie gespielt, aber Kohle hat gegen den mal in der Bundesliga Doppel gespielt und der deckt einfach drei Viertel des Platzes. Dann kommst du nicht vorbei. Und Kohle hat einmal ein Halbvolley, glaube ich, an ihm vorbeigespielt und meinte, da hat ihn Paul ganz böse angeguckt.
Das geht Nummer eins der Welt gewesen,
ja, Doppel. Ja, ja, geiles Doppel, Jaco ja. Elting, Paul Heils, ja. Sensation. Ich glaube, wir haben nur noch den Return auf, wenn ich mich nicht irre.
Agassi.
Ja, ich überlege gerade. Ja. Du hast dir noch geile Kategorien bei einer anderen Folge mal ausgedacht. Halbflugball, ja. Damen, Herren, damit verschonen wir dich jetzt mal.
Ja. Aber Rückhandschmetterball, Kreuzcross, ja. Den würde ich schon gerne noch genau. Mal der Vollständigkeit halber machen.
Rückhandschmetterball, Guillermo Vilas. Also mit einem Stahlarm hat der diesen Rückhandschmetterball.
Wer auch, muss man sagen, an der Stelle, Michael Stich konnte auch unfassbar Rückhandschmetterbälle spielen, konnte die auch über den Zaun zu Ende spielen. Irre mit der Rückhandseite. Wahnsinn.
Der Name, der jetzt gar nicht gefallen ist, ist Roger Federer, obwohl der für mich der
eleganteste, schönste,
beste
schönste
Spieler
Technik
aller Zeiten. Das ist einfach diese GOAT-Debatte, die kann man ja nicht irgendwie nur an Turniersiegen festmachen, sondern wie der spielt, ist unnachahmlich. Obwohl ich ihn jetzt nicht genannt habe bei einem einzelnen Schlag, aber als Ganzes würde ich den immer nennen.
Auch da gibt es hier Common Sense, außer
absolut.
Leroy Mullings fällt da natürlich auch häufiger.
Leroy Mullings.
Dann nochmal.
Ja, wer kennt ihn nicht?
Ja.
Jamaikanischer Davis Cup Spieler. Über Haroon Ismay haben wir gar nicht gesprochen.
Oh ja.
Der Name ist mal gefallen, den hast du ja auch gut kennengelernt, der kommt in einer anderen Folge, aber relativ ausführlich wird da thematisiert. Ehemaliger Davis Cup Spieler aus Simbabwe, bei dem du auch trainieren durftest. Ganz feiner Kerl. Wir haben so unglaublich viele Themen, dass wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil aufnehmen werden mit, und da hast du dich aus Lars Sicht und aus meiner Sicht heute zu qualifiziert, dir als Tennisphilosophen. Weil du hast schlaue Ratschläge gegeben in dem Fragebogen. Das hat uns aufmerksam werden lassen. Lars und ich haben die diskutiert. Wir sehen einige auch ein bisschen anders. Also man darf wirklich gespannt sein, was du da den Hörern rätst, wie man trainieren kann, wie man gewinnen kann, wie man sich auch im Match verbessern kann bei Punktspielen. Und wir werden über Verhalten auf dem Court sprechen. Ganz elementares Thema. Aber an dieser Stelle
bedanken wir uns ganz herzlich. Und ich meine, es kommt die Häutung, muss man sagen, des langen Alex von Hugo hin zum Tennisphilosophen Dr. von Hugo. Richtig. Aber das in einer weiteren Folge. An der Stelle, ich kann mich nur wahnsinnig bedanken bei euch. Ich habe immer noch Gänsehaut. Das war eine Sensation, ein wahnsinniger Ritt durch Namen, die gefallen sind. Also genau das, was unseren Podcast ausmacht. Vielen lieben Dank. Ich kann nur sagen, das war mir eine große Freude.
Freut euch auf den zweiten Teil. Du hast das Wort.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Die Einladung kam ja schon letztes Jahr im Sommer lange her. Ich habe mich seitdem eigentlich drauf gefreut, bin immer wieder die ganzen alten Geschichten durchgegangen. War mir eine Ehre, in diesem Nummer 1 Tennis-Podcast zu Gast sein zu dürfen.
Testsieger-Podcast.
Endlich sagt es mal einer.
Ja.
Nimm das kühn und steh.
So nämlich.
Der heutige Tipp von Brett Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Ugly, lautet: Trockene Hemden. Packen Sie gleich mehrere in die Tasche, damit Sie nicht nach jedem Match auffüllen müssen.
Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. You cannot be serious!
Kontakt@anlaufgegengewalt.org ist eine anonyme und unabhängige Anlaufstelle für jeden, der Gewalt erfahren hat. Schreibt eine E-Mail an kontakt@anlauf-gegen-gewalt.org. Dann wird euch geholfen. Kontakt@anlaufgegengewalt.org ist eine anonyme und unabhängige Anlaufstelle für jeden, der Gewalt erfahren hat. Schreibt eine E-Mail an kontakt@anlauf-gegen-gewalt.org. Dann wird euch geholfen. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting und Markenpersonal. Ein großes Danke an alle unsere bisherigen Gäste und Hörer und an unser grandioses Team. Verantwortlich für Schnitt und Ton Lina Ilkenhans und Hanna Moore. PR und Kommunikation Isabel Rauhut. Moderation Charlie O'Brien und Cliff Claven. Radiostimme Tom Heinkel und für die Schönheit verantwortlich Lars Kreinhagen. Last but not least, ganz großes Tennis von der Agentur Karl Anders und Chefdesigner Marcel Häusler für Logo, Artworks und Merch. Apropos, wie ein Ass mit 200 durch die Mitte unser Jingle von Christopher Hünicke von der Band Revolver hält. Folgt Dublette76 bei Instagram, Facebook oder LinkedIn und teilt den Podcast unter anderem. Seit April haben wir 20.000 Hörer und wir wollen immer mehr werden. Vielen Dank für euer Interesse und für eure Nachrichten über die Social-Media-Kanäle an Dublette76.